10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer Geschichte, die in den eigentlich Anfängen der Bundesrepublik sogar ihren Anfang hat, weit weg stattgefunden hat und trotzdem viele, viele Verbindungen auch direkt vor unserer Haustür haben. Wir sprechen über die Colonia Dignidad, über die Bedeutung auch für das deutsche Rechtssystem und die deutsche Juristerei. Und ich bin sehr froh, dass wir eine deutsche Juristin in dieser Folge bei uns haben, die das Thema sehr genau kennt, Petra Isabel Schlagenhauf. Ich grüße Sie sehr.
Grüß Gott.
Sie sitzen in Berlin. Wir sprechen über ein Thema, das hauptsächlich in Chile stattgefunden hat, über die Colonia Dignidad. Wenn wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, denen das nicht sagt. Das ist eine riesige Geschichte, aber wie würden Sie sie kurz umreißen? Worüber sprechen wir?
Worüber sprechen wir? Wir sprechen über eine Sekte, die ihren Ausgang in Siegburg in Deutschland nimmt. Der Sektenführer, Paul Schäfer, entscheidet sich Anfang der 60er Jahre, die Sekte nach Chile zu verfrachten. Warum? Er hatte hier in Deutschland bereits ein erstes Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs an den Hacken. Und der hat die Sekte in den Süden von Chile verlegt, da eine große Länderei gekauft und da eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Art Musterkolonie aufgebaut, die nach außen sehr christlich, wohltätig war, eine Fassade hatte und im Innern grauenvoll repressiv gegen die eigenen Colonos, also die eigenen Bewohner, vorging. Und dann in der Folge aufgrund der politischen Umstände in Chile, Militärputsch 1973, vorher 1970, Wahl der Unidad Popular an die Regierung mit dem Präsidenten Allende, zum Handlanger und Mitarbeiter des chilenischen Geheimdienstes wurde und was dann dazu führte, dass nicht nur die eigenen Bewohner grausam unterdrückt worden sind, sondern eben auch politische Gefangene dort gefoltert und auch umgebracht worden sind. Also wir reden über einen Zeitraum in Chile ab 1961. Und diese Colonia Dignidad besteht heute noch, nicht mehr natürlich so wie zu Schäfers Zeiten, aber diese ganze Aufarbeitung dieser jahrzehntelangen Geschichte, die wirklich sehr viele Aspekte und grauenvolle Elemente hat, die ist bis heute nicht abgeschlossen.
Können Sie noch nachvollziehen, wann Sie das erste Mal mit dieser Geschichte in Berührung gekommen sind?
Man muss dazu sagen, ich war 1972 im Schüleraustausch in Chile, ein Jahr vor dem Putsch, und habe seitdem engste Verbindung nach Chile, habe praktisch seit 1973, als der Putsch war, dann von hier aus mich mit dem Thema Chile beschäftigt, war auch unter der Diktatur mehrfach da. Also dass diese sagenumwobene und über deren Innenleben man wenig wusste, Colonia Dignidad, da bei der Repression eine Rolle gespielt hat, das hat man relativ früh erfahren. Das fängt so an 75, 76. Es gab in Berlin jemand im Exil, der war in der Colonia Dignidad gefoltert worden, hat es aber überlebt. Richtig ging es dann los mit der Broschüre von Amnesty International, wo es dann ein langes, da hat die Colonia Dignidad mit ihrem deutschen Ableger geklagt auf Unterlassung. Es gab ein langes zivilrechtliches Verfahren vom Landgericht Bonn. Also ich habe das sozusagen aus politischem Engagement lange Zeit aber eher so an der Seite verfolgt und bin ganz konkret juristisch erst 2011 damit befasst worden.
Worin, bevor wir über ganz viele Aspekte sprechen, besteht Ihre Beschäftigung damit heute? Es ist die Dinge, die jetzt schwerpunktmäßig im Mittelpunkt dieser Ereignisse stehen, sind schon einige Jahrzehnte her. Trotzdem spielen sie juristisch immer noch eine Rolle.
Leider im Ergebnis nicht mehr. Warum? Weil sämtliche Versuche hier in Deutschland ab 2011, es war nicht der erste Versuch, aber das war sozusagen die zweite Welle nach der Flucht von Hartmut Hopp aus Chile nach Deutschland. Alle Versuche hier in Deutschland an juristische strafrechtliche Aufarbeitung oder strafrechtliche Konsequenzen hinzubekommen, sind im Ergebnis gescheitert. Die Verfahren sind eingestellt worden. Es gibt zwei Stränge. Das eine war, wir haben hier in Deutschland, ich war nicht die Einzige, es gab auch das ECCHR, also European, weiß gar nicht, wie die ausgeschrieben heißen. Das ist eine Menschenrechts-NGO in Berlin. Die hatte schon 2011 nach der Flucht von Hopp Strafanzeige erstattet. Und ich habe dann für zwei Betroffene Insassen, frühere Insassen der Colonia Anzeige erstattet gegen Hopp. Und zwar ging es da um schwere Körperverletzungen durch unberechtigte Vergabe von Psychopharmaka. Dann hatte ich Anzeige erstattet im Namen des Bruders einer verschwundenen politischen Gefangenen in Chile. Das war die Elisabeth Recas. Die ist war seit 76 in Santiago festgenommen worden, zusammen mit zwei anderen. Und die Spur in die Colonia Dignidad begründete sich darauf, dass Reste des Autos, in dem die unterwegs waren, auf dem Gelände der Colonia Dignidad später gefunden worden sind. Und die Vermutung natürlich bestand, dass die in der Colonia Dignidad gelandet und dort umgekommen sind. Es gab noch einen dritten Bereich, das sind die Beihilfe zum sexuellen Missbrauch. Paul Schäfer hat jahrzehntelang Jungs missbraucht. Der hat zuerst die deutschen Jungs missbraucht, bereits in Siegburg. Und als eben die deutschen Jungs, ich sage es mal etwas salopp, ausgegangen sind, da hat die Colonia so eine Art Internat für Kinder von armen chilenischen Familien aufgemacht, die dann auf dem Gelände der Colonia Dignidad waren und die auch missbraucht worden sind. Und diese Vorgänge haben dann in den 90er Jahren, 96, 97, zum ersten juristischen Vorgehen, erfolgreichen Vorgehen gegen die Colonia Dignidad und Schäfer in Chile geführt. Das hat mein Kollege Hernán Fernández, ein wunderbarer, engagierter Kollege, damals wirklich alleinstehend auf weiter Flur vorangetrieben. Also, und hat dabei also Mordanschläge auf sich riskiert und so weiter. Und das war die Sache, die in Chile dann die Geschichte eigentlich zum Aufplatzen gebracht hat. Durch diese Verfahren. Nicht wegen der Toten, nicht wegen der Medikamentengeschichte, sondern das erste waren die Geschichten mit dem sexuellen Missbrauch. Und da gibt's auch eine deutsche Geschichte dazu. Also wir haben das auch hier angezeigt. Da waren die Taten zum Teil verjährt, aber noch nicht ganz. Das ist auch eingestellt worden im Ergebnis. Also da gab es verschiedene Versuche, auch schon vorher von diesem Kollegen Hernán Fernández. Der hat die Unterlagen irgendwann mal nach Deutschland gebracht und die bei der Staatsanwaltschaft Bonn abgegeben. Also die Unterlagen aus dem chilenischen Verfahren, da ist nichts passiert. Es gibt in Chile ein rechtskräftiges Urteil gegen Hopp. Über 5 Jahre wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch. Das war ein sehr langes Verfahren, weil das ging durch alle Instanzen und bis zum chilenischen Verfassungsgerichtshof. Und wegen dieses Verfahrens hauptsächlich ist Hopp damals aus meiner Einschätzung aus Chile geflüchtet, ja, obwohl er ein Ausreiseverbot hatte, aber Mittel sind da immer genügend vorhanden und landete in Deutschland. Warum ist er nach Deutschland geflüchtet? Weil Deutschland keine Staatsbürger an Nicht-EU-Staaten ausliefert. So, und ich habe 2 Jahre damit verbracht, die chilenische Justiz davon zu überzeugen, dass sie einen Antrag auf Vollstreckung dieses chilenischen Urteils in Deutschland stellen, gegenüber der deutschen Regierung. Die haben mir nämlich am Anfang immer gesagt, wir verlangen ständig die Auslieferung von Hopp und die Deutschen geben uns den nicht. Das durften die Deutschen nicht, weil das unsere Verfassung verbietet. Ja. Das muss man ihnen erstmal klar machen und gesagt haben, ihr macht das andere. Das haben sie auch gemacht. Das war dann eine lange Geschichte. Und dieser Antrag wurde dann, also das ist ein Verfahren, wo die Staatsanwaltschaft Krefeld, da wohnte Hopp oder wohnt noch Hopp, dann in Vertretung für den chilenischen Staat beantragt, dass diese Strafe in Deutschland für vollstreckungsfähig erklärt wird. So. 2018 hat das Landgericht Krefeld gesagt, das ist hier zulässig, das zu vollstrecken. Wunderbar, wunderbarer Beschluss, 50 Seiten, toll. Hopp ging natürlich dagegen in Beschwerde und landete beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Und was macht das Oberlandesgericht Düsseldorf, obwohl das rechtlich so überhaupt nicht korrekt ist? Und darüber gibt's eine Monographie hervorragend, die nimmt diesen Beschluss des OLG Düsseldorf wirklich auseinander. Und also man würde sozusagen im umgangssprachlich sagen, verteilt eine Ohrfeige an die OLG-Richter. die fangen an, rumzustochern in dem Urteil aus Chile und sagen, ja, das hatte da nicht geprüft und da nicht geprüft. Dabei geht's bei solchen Vollstreckungsersuchen überhaupt nicht. Bei Vollstreckungsersuchen ausländische Urteile müssen sie prüfen, ist dieses Verfahren unter Wahrung aller prozessualen Rechte, also rechtliches Gehör, angemessene Verteidigung für den Beschuldigten und so weiter zustande gekommen. Sie müssen aber nicht nochmal genau alle Details der Tatsachen prüfen. Sie müssen nur prüfen, ist es ein Delikt, was auch in Deutschland so strafbar wäre. Und da hat sich das OLG Düsseldorf auf wirklich absurde Art und Weise, also die juristischen Kommentare, die haben nicht ich geschrieben, sondern hat jemand anders geschrieben, also evident daneben, ja, evident abwegig wird das formuliert, so extrem, hat angefangen zu sagen, nein, aber das kann das chilenische Gericht kommt dazu, dass der teilweise auch durch Unterlassen da mitgewirkt hat, ja. Das ist jetzt sehr juristisch. Ich sage es vielleicht in Kurzfassung. Sie haben an dem chilenischen Urteil herumgekrittelt und haben gesagt, das können wir so nicht akzeptieren und haben den Beschluss des Landgerichts Krefelds aufgehoben. Damit war die Chance, dass Hopp wegen dieses rechtskräftigen Urteils hier in Deutschland inhaftiert wird und die Strafe hier verbüßen muss, weil es eben keine Auslieferung gibt, war die Chance zu Ende. Weil wir hatten gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel, wir waren ja nicht beteiligt. Beteiligt war der chilenische Staat auf der einen Seite und Hopp auf der anderen Seite. Sehr frustrierend, weil für dieses Vollstreckungsverfahren, da habe ich gesagt, wir haben was Konkretes, wir haben eine rechtskräftige Verurteilung, die also in Chile auch über mehrere Instanzen ging und die der Grund letztendlich für die Flucht von Hopp nach Deutschland war. Ja, und das OLG Düsseldorf sagt, das gefällt uns aber nicht, wie der chilenische Richter das gemacht hat. Was in solchen Fällen, wie gesagt, da geht es eigentlich gar nicht darum, das Verfahren nochmal hier zu wiederholen. Und selbst wenn man das wollte, hätte man auch nochmal ergänzende Beweisaufnahme machen können. Das haben sie ja auch nicht gemacht. Die ganzen Zeugen waren ja da. Die sind auch übrigens der Staatsanwaltschaft Krefeld im hiesigen Verfahren. Es gibt auch eine Zuständigkeit aus eigenem deutschen Recht, ja, für Straftaten, die Deutsche im Ausland begehen, wenn die in beiden Ländern strafbar sind. Auch da sind die Zeugen angeboten worden und sind nicht nochmal gehört worden. Ich habe in den ganzen Verfahren, in den ganzen Anzeigen, sind wir nach Chile gefahren, haben da Zeugen aufgetan, haben die auch der Staatsanwaltschaft angeboten und die wurden im Prinzip nicht gehört. Was ist die Schwierigkeit bei diesem deutschen Ermittlungsverfahren gewesen? Vorgänge aufzuklären, die am anderen Ende der Welt passiert sind und zum Teil Jahre und Jahrzehnte zurückliegen, ist schwierig. Die ganze Geschichte, also in Chile sind die Akten, also sind die Verfahren, das sind Aktenberge, das sind tausende von Seiten. Aber, also wirklich, ja, ich habe mit dem damaligen Richter, in Chile gab es noch den Untersuchungsrichter, ja, den Ermittlungsrichter, mit dem mehrfach gesprochen, ne, und der saß auf Unmengen von Material. Wir haben, also was kann eine deutsche Staatsanwaltschaft machen? Die muss das alles erstmal sich übersetzen lassen. Jedes Rechtshilfeersuchen nach Chile muss übersetzt werden, dann über diplomatischen Weg übermittelt werden, bis es dann in Chile landet und ob das dann die dortige Justiz auch richtig versteht, was die eigentlich von ihnen wollen, ja, nicht weil die so dumm sind, sondern weil das einfach verschiedene juristische Kulturen sind. Ja, da sind auch so zwei Welten aufeinander getroffen. Ja, möchte ich mal so sagen. Also das war klar, dass das nicht einfach wird. Aber ich habe öfters mal auch dazu gesagt und auch öffentlich gesagt, wir ermitteln ja hier nicht in einem Hühnerdiebstahl. Also was man hätte machen müssen, und das ist auch teilweise diskutiert worden, und wir haben auch Kontakt gesucht zum Justizministerium dort, man hätte eine Taskforce machen müssen, möglichst mit mehreren Staatsanwälten, das überfordert auch die Staatsanwaltschaft Krefeld irgendwo, die vielleicht auch Spanisch lesen und sprechen können. Man hätte, das habe ich auch angeregt, man hätte dort nach Chile fahren können und Zeugen in der deutschen Botschaft vernehmen können. Die kann man zwar nicht vorladen, aber die wären ja freiwillig gekommen. Ich habe Zeugen präsentiert, die alle bereit waren, in dem deutschen Verfahren auch auszusagen, ja. Es hätte viel mehr Input bedurft, ja. Also es war schon ein richtig großer Aufwand, aber der Bedeutung des Themas und der ganzen Geschichte wäre es angemessen gewesen. Und das ist im Ergebnis so nicht erfolgt. So, warum wäre es der Bedeutung der ganzen Geschehnisse angemessen gewesen? Es gibt ein wunderbares Buch von Jan Stehler, der Fall Colonia Dignidad, der sich mit dem Thema Menschenrechte und Außenpolitik und insbesondere auch mit der Verhaltensweise der Bundesrepublik Deutschland, sprich Deutsche Botschaft, Auswärtiges Amt, über die ganzen Jahrzehnte beschäftigt und der das alles in hervorragender Weise aufdröselt. Ja, mit dem war ich mehrfach in Chile. Es gab lange Zeit ein Verhalten der deutschen Seite, die diesen Verbrecher und seine Truppe, also Führungsriege, zu der Hartmut Hopp auch gehörte, wirklich geschützt hat. Ja. Also es wurde sozusagen diese Fassade geglaubt. Es wurde auch den diversen, hauptsächlich CSU-Politiker, die da auch in der Colonia Dignidad aus- und eingingen, geglaubt, dass das doch eine ganz vorbildliche christliche Kolonie ist und alles wunderbar und Mädchenorchester und traditionelle Lebensweisen und so weiter und so weiter. Und man hat es einfach lange Zeit nicht sehen wollen und hat sozusagen letztendlich die Verbrecher geschützt im Ergebnis. Und den Betroffenen, da gab es ja mehrere Fluchtversuche von Colonos, also Colonos sind die Einwohner der Kolonie, die dann wieder eingefangen wurden, zum Teil dann irgendwelche obskuren psychiatrischen Gutachten beigebracht wurden, die dann also wieder, als sie in der Kolonie waren, wieder erklärten, ja, ist alles ein Irrtum und ich habe mich getäuscht und Reuebekenntnis und so weiter. Und diesem ganzen Treiben hat man zugeguckt und hat letztendlich, es gab eine Kollaboration im Ergebnis. Und das ist kein Ruhmesblatt der Geschichte. Und nicht umsonst hat 2016 der damalige deutsche Außenminister Steinmeier bei einer Rede, da wurde dieser Film Colonia Dignidad, es gibt keinen Weg zurück, im Auswärtigen Amt im großen Saal vorgeführt. Da war ich da mit einer Mandantin von mir, die selber jahrzehntelang in der Kolonie mit Psychopharmaka, Elektroschocks und sonst was alles misshandelt worden ist. Und da hat Steinmeier auch anerkannt, dass die deutsche Diplomatie da wohl reichlich versagt hat zu diesem Thema. Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Sie haben es gerade selber gesagt, es geht um schwerste Menschenrechtsverletzungen und dem folgt noch eine Menschenrechtsverletzung, nämlich die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren.
Die Straflosigkeit, Impunidad auf Spanisch. Warum? Wissen Sie was? Ich habe mal gesagt, wenn Sie das Thema Colonia Dignidad anfassen und einen Stein aufheben, kommt jedes Mal irgendein wüster Dreck darunter hervor. Also man kann jetzt viele Spekulationen machen. Wir gehen davon aus, dass es da, also es gibt nachweislich einen Waffenhändler, BND-Waffenhändler, der da ein- und ausging. Ja? Also es gab die Zusammenarbeit der Colonia mit der Diktatur in Chile. Mit der Diktatur in Chile gab es ja auch Zusammenarbeit mit Deutschland auf verschiedenen Ebenen und so weiter und so weiter. Das hatte was mit Politik zu tun natürlich. Ja, also und das bricht eigentlich erst 2002, 3, 4 fängt das an aufzubrechen. Ja, da ändert sich auch die Linie der deutschen, insbesondere der deutschen Außenpolitik und wird das Thema ernst genommen. Und ab da ändert sich's. Aber der ganze Mist, der zuvor passiert ist, war natürlich passiert, ja.
Und ist auch nicht mehr zu heilen. Sie sagen, es bricht auf. Sie sind immer noch mit dem Thema beschäftigt. Was ist Ihre Hoffnung? Was treibt Sie an? Was könnte jetzt überhaupt noch passieren, um in irgendeiner Form Heilung zu bringen?
Also es gibt inzwischen eine deutsch-chilenische Regierungskommission. Jetzt geht es eigentlich darum, nachdem die strafrechtliche Aufarbeitung zumindest in Deutschland gescheitert ist. In Chile gab es durchaus mehrere Urteile und sind auch mehrere Leute tatsächlich, die nicht abgehauen waren, aus Chile in den Knast gegangen. Also Chile hat wenigstens einen Teil aufgearbeitet. Ja, ganz erstaunlich, weil die chilenische Justiz natürlich auch in den Nachdiktaturjahren es auch nicht so einfach hatte, sich mit dieser unschönen Vergangenheit da auseinanderzusetzen. Ja? Was heute ansteht, ist der Kampf um Erinnerung. Also es gibt eine Diskussion, ob auf dem Gelände oder wie auch immer der Colonia Dignidad eine Gedenkstätte entsteht, wie die aussehen könnte. Da gibt es verschiedene Gruppen, die daran interessiert sind. Auf der einen Seite die Familienangehörigen der chilenischen Opfer, ja, die lange Zeit auch auf einen erbitterten Widerstand der noch in der Colonia lebenden Ex-Colonos gegen dieses Thema konfrontiert waren. Also da gibt es verschiedene Ideen. Vor kurzem hat jetzt der aktuelle chilenische Präsident Boric gesagt, also er will das jetzt vorantreiben mit der Gedenkstätte. Wie weit sich das realisiert, müssen wir alles abwarten. Also im Moment geht es eigentlich in Anführungsstrichen leider nur noch darum, das Gedenken an diese Vorgänge nicht vergessen zu lassen.
Und da gibt es ja auch, Sie sagen selber, viele unterschiedliche Perspektiven, weil Angehörige in Chile auch sagen, wir kommen mit dem deutschen Opferbegriff nicht so richtig zurecht. Wir haben es hier mit Freiheitskämpfern zu tun, die da gefoltert und ermordet wurden.
Ja klar, das waren Anhänger der Unidad Popular überwiegend, die da, also da gab es verschiedene Wellen. Es gab eine Welle kurz nach dem Putsch, da sind Leute einfach eingesammelt worden und auf dem Gelände der Colonia erschossen worden. Dann gab es dort ein Folterzentrum der DINA, also so hieß der Geheimdienst, wo Schäfer mit denen paktiert hat. Es gab einen Dr. Seewald, der hat darüber Buch geführt, der hat ein ganzes Archiv angelegt. Diese Features, die sind irgendwann mal von diesem Ermittlungsrichter in Chile beschlagnahmt worden. Dann ist er jahrelang drauf gesessen. Ich habe gesagt, Sie müssen das irgendwie zugänglich machen. Sagt er, wissen Sie, was da los ist? Das sind 40.000 Features, also Karteiblätter. Wenn man das veröffentlicht, die Colonia hat nämlich nicht nur Feinde beobachtet, sondern auch Freunde. Also mir hat ein Ex-Diener-Agent erzählt, dass die, wenn Pinochet dort zu Besuch war, dass der auch sozusagen abgehört worden ist. Die ganze Colonia hatte irgendwie Abhöranlagen und Wanzen. Also das hatte auch was ganz völlig Skurriles. Letztendlich wurden die dann veröffentlicht und in diesen Features finden sich auch wirklich tatsächlich Protokolle von Verhören, in Anführungsstrichen, die letztendlich Folterprotokolle sind, ja. Und bieten halt bei vielen die Spur, dass man sagt, okay, der war in der Colonia, der ist verschwunden, vermutlich ist er da ermordet worden. Also wir schätzen, dass zwischen 50 und 100 politische Gegner der Diktatur dort umgebracht worden sind, auf dem Gelände der Colonia. Man hat Grabungen gemacht, die sind auch noch nicht ganz zu Ende, weil die wurden in Massengräbern beerdigt. Ich habe mit einem gesprochen, der dann später, Ende der 70er Jahre, hat man die alle wieder ausgebuddelt aus diesen Massengräbern und die Asche verbrannt und in den nahegelegenen Fluss geschüttet. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der war damals Baggerführer und hat tatsächlich eine Woche lang sich an diesen Ausbuddeleien beteiligt, bis ihm dann irgendwie das wohl so nahe gegangen ist, dass er sich da irgendwie krank gemeldet hat und der das also berichtet hat. Das Problem ist, das Gelände der Colonia Dignidad ist riesengroß und da wurden auch Veränderungen von Wegen, von Anlagen vorgenommen. Das heißt, es ist unheimlich schwer, diese Stellen zu finden. Es geht immer das Gerücht, dass es noch dass sie ein Massengrab nicht wieder gefunden haben Ende der 70er und das noch irgendwo sein könnte. Und indem man möglicherweise noch über DNA-Spuren finden könnte, wer da liegt, das ist aber bis jetzt nicht gefunden.
Es ist ja selten, dass die Menschen, die wirklich eng an einem Thema dran sind, mit einer Verfilmung zufrieden sind. Sie haben gerade den Film, der ja aus Deutschland heraus produziert wurde, aber auch mit Hollywood-Beteiligung erwähnt. Ist das eine Empfehlung, wenn man sich dem Thema nähern möchte?
Auf jeden Fall. Es ist deswegen eine Näherung. Ich bin übrigens nicht, ich gebe mich mit diesem Film nicht zufrieden. Mir sind die Hände gebunden, mehr zu machen. Und ich bin darüber und insbesondere über die Linie und unsägliche Rechtsprechung des OLG Düsseldorf bis heute mehr als wütend. Also das waren so Punkte, wo man sich manchmal als Anwältin auch vergisst und eigentlich da hinschreiben möchte, gut, ihr könnt auch gleich sagen, dass ihr das alles richtig fandet, was da passiert ist. Kann man natürlich nicht machen, aber so ist es. Also ich bin damit keinster Weise zufrieden. Ich bin nur froh, dass dieser Film dazu geholfen hat, hier Verhältnisse, die dort zu diesen ganzen Verbrechen gehören, auch auf einer breiteren Ebene bekannter zu machen. Was ist an diesem Film gut? Der hat natürlich eine Hollywood-Story, Liebesgeschichte, Daniel Brühl und Emma Watson. Aber ich war mit meiner Mandantin Gudrun, die selber, wie gesagt, jahrzehntelang in der Colonia gelitten hat, in einer Aufführung und habe sie näher gefragt, weil dieser Film handelt hauptsächlich von der Innensituation, also der inneren Repression. Ich habe gesagt, trifft es, das war so. Und dann hat sie gesagt, das war so, das ist gut getroffen, aber in Wirklichkeit war es noch viel schlimmer. Aber die Beklemmung, also ich, der ich ja sehr viel wusste schon, als ich den Film gesehen habe, habe selbst im Kino nochmal, obwohl ich das ja alles weiß, ja, diese Beklemmung, und das ist, bringt der Film sehr gut rüber, wie das gewesen sein muss in dieser Colonia, das finde ich, stellt der Film gut dar. Und am meisten gefällt mir natürlich die Schlussszene, weil da die deutsche Botschaft in Santiago noch ihr Fett abkriegt und eine Kritik erhält.
Mehr wollen wir nicht verraten. Wer lieber liest, als einen Film zu schauen, dem sei noch ein Buchtipp ergänzt. Erinnerungen von Ilse an Colonia Dignidad ist jetzt in der Buxus-Edition, also in der Fritz-Bauer-Bibliothek erschienen, war auch ein bisschen Anlass dazu, dieses Thema auch im Podcast aufzugreifen. Frau Schlagenhauf, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick in eine lange, lange Arbeit. Danke für Ihr Engagement für die Menschenrechte und danke für Ihre Zeit.
Sehr gern.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.